Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Ja, servus und hallo zur mittlerweile 153. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wieder einmal Sascha und heute sind wir nach langem unterhalb der Regionalliga unterwegs, aber in unserem schönen Heimatbundesland Bayern. Was heißt Bayern? Ich bin ja Franke, aber unser heutiger Gast kommt aus Bayern. Um genau zu sein, aus Landshut. Da hatten wir ja auch schon ein paar Gäste, die ihre Karriere in Landshut gestartet sind. Aber wir reden heute mit einem Meister. Also dieses Jahr ist das Jahr der Meister. Wir hatten die letzten Folgen Vizemeisterschaften und Meisterschaften zu feiern und heute auch mal wieder. Aber am besten stellt sich unser Gast heute mal vor. Hi Tobi!
Servus Sascha, grüß dich. Erstmal vielen lieben Dank für die Einführung oder die Vorstellung. Genau, bin der Tobias Stehr, 28 Jahre. Du hast das ja schon angesprochen. Gebürtig oder geboren in Landshut aus Niederbayern. Und spiele auch aktuell tatsächlich wieder bei der Spielvereinigung Landshut.
Und ich glaube, noch besser kann der Zeitpunkt nicht sein, als jetzt aktuell für Landshut zu spielen. Nimm uns doch mal mit, die Saison ist abgelaufen, aber wie heißt es so schön? Ende der Saison ist vor der neuen Saison, ihr seid ja auch schon in der Vorbereitung. Aber bevor wir in die Vorbereitung reinschauen, wollen wir erstmal das Vergangene besprechen. Und das ist, wie ich ja angekündigt habe, die Meisterschaft. Ihr seid mit 81 Punkten in der Landesliga Mitte als erster Platz Meister geworden und aufgestiegen. Wie fandest du die Saison?
Das ist richtig. Die Saison war natürlich ein Riesenerfolg. Ich bin ja vor der Saison neu bzw. zurückgekommen zur Spielvereinigung Landshut. Das hat sich schon davor ein bisschen angebahnt. La Vita, weiß ich nicht, wer die Sportmarke kennt, ist im Sommer, beziehungsweise die Sportgetränkemarke, ist im Sommer als Hauptsponsor eingestiegen bei der Spielvereinigung Landshut. Und wir haben ja neben mir auch noch ein paar sehr namhafte Neuzugänge bekommen, was im Vorfeld schon klar war. Und dann haben wir gesagt, wir greifen jetzt nochmal richtig an und versuchen volle Attacke und die Spielvereinigung Landshut endlich wieder zurück in die Bayernliga zu bringen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Es war eine lange Saison, es war tatsächlich eine harte Saison. Wir sind brutal gut gestartet, waren im Winter, jetzt müsste ich lügen, 10 oder 11 Punkte vorne. Sind auch sehr, sehr gut aus der Winterpause gekommen, hatten dann ein paar angeschlagene Verletzte und haben dann einen kleinen Einbruch erlitten. Und Seebach ist dann tatsächlich auf einen Punkt wieder an uns rangekommen. Aber wir haben zum Schluss nochmal alles reingeworfen und haben dann die Kurve gekriegt und sind letztendlich sehr souverän mit 5 Punkten Vorsprung dann tatsächlich Meister geworden.
Ja, also souverän auch vom Torverhältnis her, 84 Tore geschossen, gerade mal 25 Tore in 34 Spielen kassiert. Ist auch maßgeblich für den Erfolg, oder? Dass ihr auch eine starke Defensive hattet.
Absolut. Ich sage es immer wieder, die Defensive gewinnt ja Meisterschaften, die Offensive gewinnt ja die Spiele. Unser Trumpf war tatsächlich die Defensive und da haben wir von Anfang an auch vom Trainerteam unser Hauptaugenmerk drauf gelegt. Da haben die Stürmer vorne angefangen, defensiv zu ackern und das hat sich bis zur Vierer- bzw. Fünferkette hinten durchgezogen. Und wie gesagt, wenn du einfach wenig Tore bekommst, dann reicht dir oft schon ein, zwei Tore zum Sieg und 25 Gegentore auf eine Saison ist natürlich ein überragender Wert.
Definitiv. Und ich meine, Offensive, da kannst du dich ja auch sehr gut erinnern an letzte Saison mit 14 Toren, der zweitbeste Torschütze im Verein. Du warst dann auch maßgeblich dafür beteiligt, dass ihr auch 84 Tore gemacht habt.
Ja, definitiv. Wir haben natürlich mit dem Kenny Siegel unseren absoluten Torjäger vorne und ich konnte Gott sei Dank auch meinen Beitrag dazu leisten. Wir zwei haben es tatsächlich geschafft, dass wir echt viele Torbeteiligungen und Scorer vorne gemacht haben. Und es war natürlich ein Riesentrumpf, wobei auch unsere anderen Offensivkräfte sehr gute Statistiken haben. Und wie gesagt, es ist ja immer schwierig, in der Meistersaison einzelne Spiele herauszuheben. Wir waren einfach wirklich im Mannschaftsverbund sehr, sehr stark auf jeder Position, individuell sehr, sehr gut besetzt. Und das war natürlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir deswegen auch dann die Spiele oder die Liga souverän Meister geworden sind.
Ja, definitiv. Ich meine, Fußball ist ja auch ein Mannschaftssport und da zählt nicht der Einzelne, sondern das Kollektiv. Und es klappt nur, wenn man als Mannschaft zusammenhält und zusammen die Leistung auf den Platz bringt.
Genauso schaut es aus. Das fängt beim Trainerteam an, geht über die Betreuer, die man immer ja gern vergisst, oder allgemein alle, die besonders in den Amateurvereinen außenrum mit dazuhelfen, mitarbeiten. Und natürlich dann Mannschaft selber und was uns in Landshut speziell ausmacht. Wir sind ja wirklich, ich spiele zum Teil mit Freunden aus der Jugend. Das macht es natürlich nochmal besonders. Da haben wir dann nochmal einen ganz anderen Mannschaftsspirit. Und das, finde ich, haben wir bei uns sehr, sehr stark gemerkt, dass wir wirklich eine sehr, sehr starke und homogene Einheit sind, auch in der Kabine. Man trifft sich im Training mit Freunden und wenn man dann natürlich mit seinen Kumpels auf dem Niveau spielen kann im Amateurbereich, besser geht's fast nicht.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und wie du ja auch vorhin gesagt hast, so Amateurleben ist auch richtig geil, weil man da ja auch nicht natürlich den Erfolg braucht, aber ich glaube, wie du auch schon gerade mehrfach gesagt hast, es geht nicht geiler, wenn man mit Freunden spielt, die man seit Kindheitstagen kennt. Und ich meine, wie ich ja schon gesagt habe, ihr habt es als Kollektiv und als Mannschaft bewiesen, dass ihr zusammenhaltet und seid auch verdient Meister geworden.
Genau, so schaut es aus. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass man nur Erfolg haben kann, wenn es in der Mannschaft stimmt. Man kann noch so gute Einzelspieler in den Reihen haben, wenn manche untereinander ein Problem hat oder die Stimmung in der Kabine beschissen ist, abgedroschen ausgedrückt, dann bringen da die besten Einzelspieler nichts. Du brauchst dann Zusammenhalt, du brauchst den Teamspirit. Und der war bei uns wirklich von Anfang an erster Stelle. Da hat das Trainerteam einen riesen Beitrag dazu beigetragen und geleistet und auch viele Sachen oder viele Kleinigkeiten, die aufgekommen sind, sehr, sehr gut wegmoderiert, sodass wir wirklich uns die ganze Saison nur auf unser Spiel konzentriert haben. Und das haben wir gemerkt. Wie gesagt, wir sind nach dem Spiel sehr, sehr oft zusammen unterwegs, sind essen gegangen, sind mal zusammen weggegangen, fast jedes Wochenende. Und das merkt man dann natürlich auf dem Platz. Man kennt dann seinen Nebenmann in- und auswendig, auch schon viele Jahre lang. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, nur so kann man dann den Mannschaftserfolg haben.
Ja, definitiv. Und jetzt möchte ich natürlich auch eins wissen. Wie war die Party nach der offiziellen Meisterschaft?
die war hart und sehr lang. Das haben wir uns aber definitiv verdient. Feiern können wir ja. Wir haben schon ein paar Feierbiester in der Mannschaft. Das ist auch unter der Saison das ein oder andere Mal durchgekommen. Aber natürlich nach dem letzten Spiel, nach der Meisterschaft gegen Lamm, sind dann alle Dämme sozusagen gebrochen. Und wir haben dann in Landshut gefeiert, in unserem Stammlokal, in der Nacht noch bis in den frühen Morgenstunden und sind dann tatsächlich schon am Sonntagmittag, Samstag war Spiel, Sonntagmittag ging dann der Flieger nach Mallorca. Ich glaube, wir sind, jetzt müsste ich lügen, mit 20 oder 21 Leuten geflogen, was sensationell ist. Es wollten alle mit, auch die Jungen, die haben sich das natürlich nicht entgehen lassen und waren natürlich drei sensationelle Tage. Hat jeder gut durchgezogen und danach, glaube ich, hat jeder erstmal 3-4 Tage Pause und Ruhe gebraucht. Ich natürlich auch, war ich froh, wenn ich dann wieder daheim war. Und dann erstmal 3-4 Tage nichts machen. Wie gesagt, nach so einer langen Saison gehört das aber auch dazu. Und da muss dann einfach mal alles raus, weil man verzichtet ja unterm Jahr auch auf sehr, sehr viele Sachen. Und wie gesagt, das haben wir uns definitiv verdient. Aber kurz und knapp, die Feier war sehr gut und wird definitiv lange nachhallen und in Erinnerung bleiben.
Genau so soll es ja auch im Amateurfußball sein. Ehrgeiz ja, aber wenn es was zu feiern gibt, gibt es was zu feiern und die Feste fallen, wie sie fallen.
Genau, definitiv, so schaut's aus. Wie gesagt, für das spielt man ja auch im Amateurbereich. Wie gesagt, man verzichtet ja unter der Saison schon auch auf sehr, sehr viele Sachen. Man geht ja nicht weg, wenn Spiele sind. Man ist ja doch immer 3-4 Mal in der Woche im Training. Aber wie du gesagt hast, wenn dann mal Feiern anfallen und es passt und alle sind dabei, dann soll man das auch genießen, weil das macht es ja gerade auch in der Bayernliga dann aus, dass man eben, oder auch in der Regionalliga, muss jetzt auch dazu sagen, als ich in Buchbach gespielt habe, wir haben ja da auch sehr, sehr schöne Feiern gehabt und das macht ja eben so Amateurvereine aus und deswegen bin auch ich der Meinung, durch den Zusammenhalt hat man es dann auch immer wieder geschafft und es ist in Buchbach zum Beispiel auch heute noch so, dass man dann immer wieder die Profivereine ärgern kann, weil wenn es im Verein stimmt, dann kann man da sehr, sehr viel wettmachen, was die Profivereine vielleicht haben oder die Amateurvereine nicht haben. Aber wie gesagt, da zieht man dann die Spiele auch. Und wenn die Gemeinschaft einfach alle mitziehen, wie ich es vorher schon angesprochen habe, vom 12. Mann bis über den Betreuer, jeder hält zusammen. Und wie gesagt, dann kann man die ganz großen Vereine in der Liga auch ärgern.
Zum Thema Buchbach kommen wir dann gleich im zweiten Teil dazu, weil ich sage nur zum Anteasern Vizemeisterschaft. Und du hast es ja schon richtig gut angeteasert, auch mit Ärgern. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Jetzt würde ich sagen, bevor wir in den zweiten Teil eben reinsliden, Vorbereitung. Ich habe gerade gesehen, ihr hattet sogar schon vor 5 Tagen euer erstes Testspiel. Ich meine, gefühlt ist die Saison erst seit 4 Wochen vorbei. Und ihr testet schon wieder für die Bayernliga-Saison. Wie fit warst du zum Vorbereitungsstart? Weil ich glaube, so viel Pause hat man da nicht. Und wie motiviert seid ihr auf die Bayernliga-Saison?
Jetzt greife ich schnell deinen zweiten Punkt gleich auf. Also wir sind natürlich sehr, sehr motiviert, weil das war das Ziel, auf das wir von Anfang an hingearbeitet haben. Sozusagen geht es für uns jetzt erst richtig los. Das war das Ziel, was wir wollten, heuer unbedingt Bayernliga spielen, nach 11 Jahren Landshut wieder raufschießen. Das haben wir geschafft. Und deswegen ist jeder natürlich bis in die Fußspitzen top motiviert. Und es ist definitiv so, die Sommerpause ist nicht lang, wobei ich dazu sagen muss, für mich war es die Sommerpause tatsächlich Luxus, weil ich die letzten 2 Jahre Relegation gespielt habe. Einmal mit Buchbach gegen Abstieg und mit dem SV Erlbach um Aufstieg letzte Saison in die Regionalliga. Und da hatte ich natürlich noch weniger Pause. Ich habe dann, glaube ich, eine Woche Sommerpause gehabt und bin dann immer gleich wieder in die Vorbereitung gestartet. Haben wir dann tatsächlich auch keinen Urlaub gegönnt. Und von dem her war das heuer die 3,5 Wochen Pause purer Luxus. Aber wie du vorher schon gesagt hast, die Pause ist nicht lang, man ist voll im Saft. Man verliert auch wenig an Fitness. Wobei ich sowieso einer bin, der Gott sei Dank da wenig Probleme hat und läuferisch immer sehr, sehr stark ist. Und wenn man da ein bisschen was macht in der Pause daheim, dann kommt man mit einem Top-Zustand auch zurück zum Trainingsstart.
Ich sage jetzt mal so, du bist jetzt nicht der Älteste, aber du bist jetzt schon langsam in dem Alter, wo man es doch merkt, wenn man weniger Pause hat. Weißt du, ich meine, wir sind ja 5 Jahre auseinander. Ich bin der 93er, du der 98er und ich habe es dann, bevor ich aufgehört habe mit der Geburt meines Kleinen, vor 3 Jahren, habe ich es dann schon gemerkt in der Sommervorbereitung, wenn die Pause zu kurz war, dass die Muskeln nicht mehr richtig mitmachen, die Knochen nicht mehr mitmachen. Und du sagst mir, ach, ich finde es gar nicht so schlimm.
Nee, tatsächlich finde ich es nicht schlimm, weil ich muss dazu sagen, dann gibt es eine kleine Vorgeschichte. Ich war mit 18, 19 brutal oft verletzt und habe extrem viele Muskelverletzungen gehabt und habe das dann aber tatsächlich durch, ja, sehr viel Selbstdisziplin mit Übungen, Dehnübungen, Stabübungen, will jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, in den Griff bekommen. Und das habe ich über die Jahre lang auch so beibehalten, jetzt über die Jahre. Und von daher bin ich da sehr, sehr stabil worden und habe da tatsächlich keine Probleme. Aber ich gebe dir da recht. Man hat früher immer über die Älteren gelacht, wenn es gejammert haben in der Vorbereitung, da zwickt es und da tut was weh. Und mittlerweile kommt man dann selber in das Alter, wo einem nach jedem Training irgendwas wehtut. Aber das ist absolut im Rahmen. Ich habe Gott sei Dank keine größeren Probleme, auch die letzten Jahre nicht gehabt. Man hat zwar immer mal wieder seine Wehwehchen, aber man ist von großen Verletzungen Gott sei Dank verschont geblieben. Und von dem her ist mein Zustand, körperlicher Zustand, sehr, sehr gut.
Warte ab, bis die 3 davor steht, dann reden wir nochmal weiter.
Das habe ich jetzt schon öfters gehört. Da will ich jetzt noch nicht dran denken.
Das ist tatsächlich echt so. Ich meine, ich bin jetzt erst 33, eigentlich noch relativ jung. Und ich habe
Ja.
auch relativ jung aufgehört. Aber ich habe auch immer, wie du schon gesagt hast, die Jungen, als ich noch jung war, 19, 20, frisch aus der Jugend gefühlt raus, habe die Alten ausgelacht. Aha, mit 29 habe ich mal geschossen, ohne mich vorher warm zu machen. Da hast du was im Oberschenkel gehabt.
Genau so ist es. Ich sage es immer wieder gern, wir haben ja auch einen Kunstrasen. Und damals, wo ich 18, 19 war, habe ich mir immer gedacht, ja, was jammern denn die Alten? Das gibt's ja nicht. Die können nicht zweimal am Kunstrasen trainieren, dann tut ihnen alles weh. Und ja, heute lachen uns die Jungen aus und sagen, das gibt's ja nicht. Sage ich, wart's noch, in ein paar Jahren geht's euch genauso. Und genau so ist es. Da kann keiner was machen, das ist der Lauf des Lebens, da muss man durch. Aber man kann nebenbei schon sehr, sehr viel machen, dass man da vorbeugend unterwegs ist und dann dementsprechend auch ja, wirklich Prophylaxe betreiben, dass diverse Verletzungen einfach nicht eintreten. Passieren kann immer was, braucht man nicht reden. Aber wie gesagt, man kann da schon mit eigener Disziplin sehr, sehr viel wettmachen.
Definitiv, definitiv. Jetzt würde ich sagen, haben wir den ersten Teil mit auch ein paar lustigen Geschichten über das Älterwerden gut abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir starten den zweiten Teil mit Blick auf die Uhr, weil
Jawohl,
wir haben
sehr
ja heute
gerne.
den 25.06. in 2 Stunden spielt Deutschland.
So schaut es aus.
Unchristliche Zeit. Aber jetzt kommen wir wieder zu dir und du bist, wie ich ja schon gesagt habe, 1998 geboren und auf die Welt gekommen. Wie du auch schon gesagt hast, Landshuter. Wie ist denn der kleine Tobias damals zum Fußball gekommen?
Das ist richtig, ich bin genau 98 geboren in Landshut, aber mein Heimatort ist ein bisschen außerhalb von Landshut, das ist Geisenhausen, circa 20 Minuten weg. Und da bin ich zum Fußball gekommen, natürlich, wie soll es auch anders sein, durch den Papa, ist ja eh klar, der da selber gespielt hat. Und dann fängt man ganz normal bei den Babines an, ganz klein, tritt ein bisschen gegen Ball. Und durchläuft dann die üblichen Stationen F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend. Genau, und bin dann tatsächlich beziehungsweise nach dem ersten Jahr D-Jugend von Geisenhausen weggegangen zum SC Landsberg, weil die damals, glaube ich, oder beziehungsweise es war so, haben Bezirksliga gespielt und wollte da dann eigentlich länger bleiben. Nur dann kam tatsächlich nach einem halben Jahr der Anruf vom FC Bayern und kann man natürlich nicht nein sagen und bin dann tatsächlich in der D-Jugend noch zum FC Bayern gewechselt. War dann da 2 Jahre und bin dann ein Jahr zurück zur Spielvereinigung Landshut, das war dann in der C-Jugend und bin dann nochmal 2 Jahre nach Ingolstadt und in der A-Jugend quasi wieder nach Landshut zurück. Das ist so der Schnelldurchlauf von meiner Jugendzeit.
Perfekt, genau wie bei Hippo, den du ja auch sehr gut kennst. Ja, ich war
Genau,
mal in der
richtig.
D-Jugend beim FC Bayern. Ich schaue meine ganzen Sachen, wo ich nachgeschaut habe. Nirgendwo steht er vom FC Bayern. Ich öffne bei dir alles. Nirgendwo steht er vom FC Bayern. Wie war es für dich beim FC Bayern?
Es war natürlich damals eine brutal neue Welt. Also muss man ehrlich so sagen, ich meine, Geisenhausen ist eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde, und man kommt da in eine völlig neue Dimension rein, als, keine Ahnung, 11-, 12-Jähriger. Und ich war damals auf dem Gymnasium in Vilsbiburg, das ist in der Nähe von Geisenhausen, und bin dann quasi täglich ins Training nach München gependelt, was brutal hart war, muss man im Nachhinein so sagen. Der Aufwand war natürlich extrem. Mit Schule, Gymnasium ist jetzt auch nicht ohne und dann natürlich Training, Stunde, 1,5 Stunden rauffahren, am Abend spät heimgekommen, nächsten Tag der gleiche Vorgang wieder. Aber mir hat es Spaß gemacht, ich wollte es damals. Heute im Nachhinein kann man ja drüber, reden wir ja oft mit den Eltern etc., würden es die Eltern wahrscheinlich auch nicht mehr machen oder das nicht mehr zulassen. Weil wirklich der Aufwand für einen 12-Jährigen oder auch der Druck, den man sich da selber macht, mit Schule, man hat ja eigentlich nichts mehr von seiner Jugend, man ist ja nur noch am Hetzen etc., so nicht mehr machen. Aber was man definitiv sagen kann und was man da brutal gelernt hat in einem relativ frühen Alter, ist eine unfassbare Selbstdisziplin, wie man sich das Ganze einteilt mit Lernen, Fußball etc. Also man lernt sehr früh, sehr selbstständig zu sein. Und wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber in dem Ausmaß, das da betrieben wurde, würde man es wahrscheinlich heute so nicht mehr machen. Aber wie gesagt, wenn damals der große FC Bayern anruft und einen will, was soll man da sagen, außer dass man natürlich hin will, ist ja eh klar.
Ja gut, außer man ist halt kein Bayern-Fan und sagt, eher bevor ich zu den Bayern gehe, würde ich lieber woanders hingehen. Aber nee, ich verstehe natürlich, wenn der FC Bayern anruft beim 12-13-Jährigen, ich glaube, wer da Nein sagt, ist dumm.
Genau.
Aber wie du auch schon sagst, der Aufwand jetzt so im Nachhinein, würdest du es nicht mehr machen, weil vor allem ich glaube, die Zeit war echt hart für dich, oder?
Es war wirklich sehr anstrengend. Man lernt natürlich fußballerisch brutal viel. Das braucht man gar nicht wegreden. Also es bringt einem natürlich enorm weiter, das tagtägliche Training. Ich meine, man spielt ja tatsächlich mit den Besten im Raum, keine Ahnung, Niederbayern, Oberbayern, zusammen. Und wir hatten echt Turniere, ich werde es nie vergessen, wir hatten ein Turnier, das war in der C-Jugend in Berlin, glaube ich, war das. Und es war ein Hallenturnier, da haben wir gegen Ajax, Chelsea war dabei, Frankfurt, also wirklich brutale Vereine. Und ich glaube, in der Halle waren 7.000, 8.000 Zuschauer, davon waren 2.000 Schalke Ultras. Und da sind wir raus und haben gegen Schalke gespielt. Und wie gesagt, als 12-Jähriger, da auf Deutsch gesagt, da scheißt du dir natürlich dann schon mal in die Hosen. Aber das sind natürlich Erlebnisse, die du dein Leben lang nicht vergisst. Und allein deswegen war es das schon wert.
Ja, definitiv. Also es ist, glaube ich, für dich, wie du schon sagst, Erlebnisse als 12-Jähriger, wo du dir in dem Moment selber in die Hose machst. Aber so jetzt im Nachhinein, 16 Jahre später, sagt man, war schon irgendwie geil. Und so erleben es gerade meine Jungs, wo ich trainiere in der U15. Wir sind ja wie gesagt ein kleiner Dorfverein, aber haben vor 2 Jahren er war so im internationalen Supercup in der Halle mitgespielt. Da hat man in der Gruppe Rapid Wien, VfL Wolfsburg, und im Karlsruher SC. Am Ende sind wir zwar Gruppenletzter geworden, aber wir haben den Punkt gegen Wolfsburg geholt und die Kinder reden heute noch darüber. Und so soll es ja sein.
Genau, du hast es gerade gesagt, so soll es sein. Da steht dann der sportliche Erfolg erstmal im Hintergrund, weil ich glaube, das Erlebnis oder das werden die Kinder wahrscheinlich nie vergessen. Und noch dazu, als kleiner Dorfverein ist ja umso schöner, wenn man dann die Großen ein bisschen ärgern kann. Und oft ist so, oder die Erfahrung habe ich auch schon relativ früh gemacht in der Jugend, es ist ja nicht gesagt, dass man, wenn man bei Bayern spielt, dass man mehr Spaß am Fußball hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Dorfvereine oder die Kinder, die da spielen, die können das definitiv mehr, was heißt mehr schätzen, ist vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, aber die haben mehr Spaß daran, weil bei uns war es so, oder es ist heute auch noch so, oder vielleicht sogar noch schlimmer, dass da natürlich auch schon sehr früh im Kindesalter brutal viel Druck drauf liegt. Du musst natürlich immer abliefern, du hast einen brutalen Konkurrenzkampf, du musst jedes Training abliefern, dass du am Wochenende spielst. Und ob das dann immer förderlich ist, wage ich sehr, sehr stark zu bezweifeln.
Glaube ich eher nicht, aber ich meine, natürlich ist es ein Traum von jedem Profi am Ende des Tages zu werden und desto früher du in die Jugend kommst, desto besser. Aber wie du schon sagst, dieser tägliche Druck, das geht ja nicht nur auf Sportliche, sondern auch mental. Und
Genau,
ein
richtig.
12-Jähriger wird mental nicht so fit sein wie ein 25-Jähriger.
Genau, das ist definitiv so. Und ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Da bin ich zu weit weg im Jugendbereich, muss ich ehrlich sagen, ob die mittlerweile schon ja, psychologische oder mentale, trifft es besser, mentale Unterstützung bekommen. Damals war das natürlich, wo ich in der Jugend war, noch relativ weit weg, das Thema. Aber das wäre, glaube ich, auch in dem Alter schon angebracht. Und ich kenne tatsächlich viele, die dann damals auch relativ früh aufgehört haben, weil es einfach durch den ständigen Druck einfach auch den Spaß am Fußball verloren haben.
Ja klar, glaube ich auf jeden Fall. Und ich meine, du hast ja dann Gott sei Dank damals den richtigen Schritt gemacht, bist vom FC Bayern wieder weg nach Landshut, um wahrscheinlich einfach wieder befreiter Fußball zu spielen. Und es hat sich dann so gelohnt, dass der FC Ingolstadt auf dich aufmerksam geworden ist. Du hast dann deine Heimat wieder verlassen und bist wieder in ein Nachwuchsleistungszentrum. Aber ich glaube, Ingolstadt ist da ein bisschen entspannter, oder, als die Bayern.
Definitiv. Ingolstadt war einfach nochmal, war nochmal kleiner. Ich habe damals tatsächlich sehr lange überlegt, ob ich es nochmal machen soll. Wir haben uns dann aber entschieden, dass ich es nochmal mache. Und Ingolstadt war tatsächlich eine sehr coole Zeit. Ich habe da wirklich viele Freunde gefunden, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Die spielen auch alle irgendwo, die meisten in der Bayernliga. Sind da verstreut und man trifft sie immer wieder am Fußballplatz und es ist dann immer tatsächlich immer ganz cool oder witzig, wenn man die nach einigen Jahren wieder trifft. Der Kontakt besteht bis heute. Aber das Ingolstadt war einfach, wie gesagt, ein Ticken familiärer. Da war der Zusammenhalt größer. Es war alles ein bisschen enger und da war kein so, ja, rauer Ton, sage ich es mal, wie es natürlich beim FC Bayern war.
Ja klar, und ich meine, ich rechne es mal zusammen, du hast in 2 Jahren in Ingolstadt 31 Spiele gemacht, was eigentlich relativ solide im Jugendbereich ist, weil da hat man ja nicht so viele Spiele wie im Herrenbereich. Allerdings fällt mir auf, du warst sehr, sehr, sehr torungefährlich.
Das stimmt tatsächlich. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, habe ich tatsächlich 6er gespielt da. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe da relativ defensiv gespielt. Aber das mit dem Tore schießen ist tatsächlich erst in der A-Jugend in Landshut so richtig durchgekommen. Die Scoreranzahl oder allgemein die Scorerpunkte sind erst in der A-Jugend. Und das habe ich dann aber Gott sei Dank im Herrenbereich gleich mitgenommen.
Definitiv, ich sehe es nämlich gerade. 22 Einsätze und 26 Scorer in diesem Jahr in der A-Jugend in Landshut.
Genau richtig, das war mein erstes A-Jugendjahr, das war in der Landesliga und wurden wir so ein bisschen als Abstiegskandidat gehandelt und sind aber dann tatsächlich mit der A-Jugend, haben wir überragende Saison gespielt und sind dann tatsächlich in Bayernliga aufgestiegen, das uns absolut keiner zugetraut hat. Und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was ich vorher schon gesagt habe, wir hatten auch damals einen brutal geilen Haufen und an ihren Zusammenhalt in dieser A-Jugend. Das Jahr war Weltklasse. Wir haben heute noch alle Kontakte. Es gibt diverse Gruppen. Wir treffen uns auch mehrmals im Jahr miteinander. Und deswegen sind wir auch letztendlich da in die Bayernliga aufgestiegen, was für Landshut natürlich damals sensationell war.
Ja klar, ich meine, Landshut kennt man ja, wenn man aus der bayerischen Gegend kommt, aber so ein Riesenclub ist es jetzt nicht, aber natürlich ist es dann, also ohne es negativ zu meinen, ist
Nee,
es natürlich
absolut.
geil, wenn man so hoch wie möglich im Jugendbereich spielt und ich glaube in der A-Jugend oder beim BFV ist die Bayernliga mit die höchste Liga, was man spielen kann im Jugendbereich, außer man
Genau.
spielt in den Nachwuchsrunden mit und
Genau.
deswegen, ihr habt da Geschichte geschrieben mit eurer A-Jugendsaison.
Ja, genau, wie gesagt, das war ein überragendes Jahr. Das hätten uns viele und wahrscheinlich wir uns auch selber nicht zugetraut. Wir hatten da mit dem Tudor Gio einen überragenden Trainer. Und ich habe dann tatsächlich nur ein Jahr A-Jugend gespielt und bin dann quasi als junger Jahrgang gleich in die erste hoch. Ich habe dann quasi das zweite Jahr gar nicht mehr in der A-Jugend gespielt. Also ich habe selber nie A-Jugend Bayernliga gespielt, weil ich im zweiten Jahr dann gleich in die erste hoch bin.
Und was auch verwunderlich ist, ich meine, früher war das vielleicht mehr, was heißt früher? Du bist ja noch jünger wie ich. Aber damals hat man ja gesagt, bleib lieber 2 Jahre in der A-Jugend, ab und zu mal mit in den Herrenbereich zum Reinschnuppern. Aber wie du schon sagst, du bist ja direkt nach einem Jahr A-Jugend hochgezogen worden, also als frisch 18-Jähriger. 25 Einsätze, 10 Tore, 8 Vorlagen in der Landesliga Südost damals noch. War ein überragender Einstand für dich in dem Herrenbereich.
Genau, du hast es gesagt, das war überragender Einstand. Wir hatten eine sehr starke Mannschaft. Wir hatten einen guten Mix aus Routiniers und ein paar Jungen. Und der Trainer, der Florian Baumgartl, der wollte mir unbedingt in der ersten haben und hat mir von Anfang an das Vertrauen gegeben und hat mich einfach aufgestellt, was natürlich auch nicht üblich ist. Ich meine, das Vertrauen muss man dann erstmal zurückzahlen. Und da ist ja schon ein Risiko dabei, dass man einfach einen 18-Jährigen von Anfang an in die Startelf haut. Ich habe es Gott sei Dank zurückzahlen können, habe da tatsächlich eine überragende Hinrunde gespielt. Wir waren auch, es müsste liegen, in der Hinrunde waren wir vielleicht sogar nur Erster, sind dann nach der Rückrunde leider ein bisschen eingebrochen, weil wir Verletzte hatten. Und in der Rückrunde ging dann auch so ein bisschen mein Verletzungspech los. Ich habe dann nicht mehr viele Spiele gemacht. Ich glaube, ich habe mir 2 oder 3 Muskelfaserrisse zugezogen und konnte dann die letzten Spiele auch gar nicht mehr bestreiten. Was ein bisschen schade war, aber wie gesagt, der Einstieg in den Herrenbereich wurde mir auch von der Mannschaft sehr, sehr leicht gemacht, weil wir wirklich klasse Typen in der Mannschaft hatten. Auch die Älteren haben einen sofort mitgezogen. Und dann wird es einem natürlich sehr, sehr leicht gemacht, sich da schnell zurechtzufinden.
Ja, schon klar, aber man kann trotzdem stolz auf deine Leistung sein und vor allem sagen, ey, ich habe es geschafft, von 34 möglichen Einsätzen 25 zu spielen. Wie du auch schon sagst, die Mannschaft hat es dir zwar vielleicht leicht gemacht, aber es war ja trotzdem dein eigener Ehrgeiz und Können, dass du dich da überhaupt so durchgebissen hast. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du hochkommst, du bekommst deine Minuten, ja, aber meistens eher in der zweiten statt direkt in der ersten.
Genau, das ist definitiv so. Aber ich habe da natürlich, ich glaube, man hat es nach dem ersten Training schon gesehen, dass ich relativ gut drauf war. Bin natürlich von der sehr starken A-Jugendsaison gekommen und war voller Selbstvertrauen, habe mir einfach auch nichts geschissen und habe immer gewusst, ich bin so gut, dass ich da spielen muss. Und dass dann natürlich so geklappt hat, war natürlich umso schöner. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat einen natürlich super aufgenommen, was als Junge immer sehr wichtig ist, dass einen die Älteren ein bisschen auch an die Hand nehmen und mitziehen. Und dann wächst natürlich von Spiel zu Spiel das Selbstvertrauen. Ich hatte auch mit Marius Suschko damals, der ist da neu gekommen, einen kongenialen Sturmpartner. Ich glaube, wir haben uns von, keine Ahnung, 10 Toren hat er mal 9 aufgelegt und auch andersrum. Und es hat sehr, sehr gut harmoniert.
So soll es natürlich auch sein, wenn man dann einen Sturmpartner hat, der dich mit in die Sehne setzt und nicht alles alleine macht, ist natürlich umso überragender. Bevor wir den Wechsel besprechen, noch eine Frage. Du bist ja frisch aus der A-Jugend, nach einem Jahr A-Jugend hochkommen. Eine Frage: Wie warst du drauf als 18-Jähriger im Training der Ersten? Bist du hinkommen, ey, ich bin gerade in die Bayernliga aufgestiegen, was wollt ihr alten Männer von mir, ich mache euch eh platt, oder bist du da mit Respekt rein?
Mit vollstem Respekt, null überheblich, wirklich mit Demut tatsächlich. Und am Anfang weißt du ja immer auch nicht, was dich so erwartet, aber das wurde mir Gott sei Dank vom Elternhaus mitgegeben, dass man vor Älteren immer Respekt hat, und bin da wirklich mit sehr viel Respekt reingegangen. Auf dem Platz nicht, also auf dem Fußballplatz. Da gibt es für mich kein, was heißt, also kein Respekt, hört sich jetzt blöd an, soll man das am besten beschreiben. Auf dem Platz, da scheißt man sich nichts, aber in der Kabine natürlich mit vollstem Respekt gegenüber denen, den Älteren auch vor allem. Und deswegen bin ich auch so gut oder so gut angekommen und wurde so schnell auch aufgenommen, weil was man natürlich nicht gern will, oder es merkt ja jetzt auch als etwas älterer Spieler, wenn die Jungen hochkommen und dann ohne Respekt etc. in die Kabine kommen, das Thema erledigt sich dann Gott sei Dank immer relativ schnell von selber, weil der Spieler einfach dann noch 2, 3 Wochen nicht mehr da ist.
Ja klar, aber da merkt man, du bist da schon mit einer Weisheit ins Training. Ich damals, kleine Anekdote noch zu mir, wo nicht in der Folge
Ja.
war. Mein bester Kumpel hat mich angerufen, Sascha, er spielt ja in der Privatmannschaft Baggerloch, wo sein Onkel gegründet hat und sein Opa und so weiter. Habe gesagt, willst du mal zum Training kommen? Ich so, ja klar. Wer spielt denn da mit? Hat er gemeint, mein Vater. Und ich so, dein Vater ist über 50, ich habe Angst, dass ich ihm wehtue. Rat mal, wer am Ende Reden gebreitet ist und wie eine Schildkröte am Boden lag und sich nicht mehr rühren konnte? Nicht sein
Du.
Vater. Aber vorher noch die Fresse aufmacht, dass ich den Alten
Ja,
nicht wehtun
klar.
will.
Ja, logisch, da ist man immer, klar, man ist einfach, oder das ist ja natürlich, dass man da dann sich denkt, ja, was will denn jetzt der Alte, der kann ja eh nicht mehr laufen. Aber oft ist man natürlich gut beraten, wenn man sich erst einmal ein bisschen zurückhält und dann lieber auf dem Platz mit Leistung überzeugt.
Nach dem Training habe ich mit Demut mittrainiert und habe die Alten
Ja,
gefeiert, weil
war wahrscheinlich auch lehrreich.
ja schon, ich meine, ich kenne seinen Vater, seitdem ich 3 Jahre alt bin, also mein bester Kumpel, und ich kenne uns seit
Ja.
1996.
Okay.
Deswegen fand ich es auch so lustig und hatte Angst, dass ich ihm wehtue, aber dass er natürlich dann einfach stehen bleibt, der laufende Meter gefühlt, und mich dadurch einen Meter durch die Luft wirft gefühlt, habe ich nicht gedacht. Weil ich war 19, ich war noch in meiner Blüte.
Ja, klar. Und man meint ja, was für ein Kraftpaket das ist mit 19, aber wenn man dann gegen die Älteren rennt, dann kann schon sein, dass man mal ganz schön abprallt.
Ja, das war eine ganze Zeit lang ein Running Gag.
Das glaube ich sofort. Muss man sich wahrscheinlich auch sehr lange anhören, sowas.
Ja, es gibt noch andere Geschichten. Also, da hörst du die ein oder andere sogar, wenn du die Folge hören solltest.
Ja, da höre ich definitiv rein, haben wir vorher schon geredet.
Ja, dann kommen wir jetzt eben zu dem Wechsel. Da hat mir dein guter Kumpel, der Jonas, eben auch gesagt, das musst du unbedingt ansprechen. Er ist nämlich sogar, er war bei der legendären Saison dabei. Also, was heißt im positiven, negativen Sinne, das kann man nehmen, wie man will. Die 60er wieder direkt aufgestiegen nach dem Zwangsabstieg in die Regio. Du kannst dich Aufsteiger nennen in die dritte Liga, auch wenn es leider nur für einen kurzen Einsatz gereicht hat. Aber fangen wir erstmal vom Anfang an. Wie kam es zum Wechsel zu 60 München? Weil ich meine, vorhin haben wir über die Bayern gesprochen, jetzt wieder die Landeshauptstadt Bayerns, aber diesmal der kleinere Verein.
Genau, ich bin nach meinem ersten Herrenlandzug zu 60 gewechselt. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, ich habe da eine sehr, sehr starke Saison gespielt mit 18. Und es kamen dann im Winter einige Vereine. Und letztendlich war dann die Entscheidung, ob ich zu den Löwen gehe, zu Augsburg oder zu Unterhaching. Und ich habe mir alles angeschaut bei den dreien, habe mich auch mit den ganzen Verantwortlichen unterhalten. Und damals war es ja so, dass der Daniel Birovka Trainer von der zweiten war bei den Löwen. Und ich einfach damals das Gefühl hatte, dass das der perfekte Wechsel ist. Die Gespräche waren sehr gut. Die Löwen wollten mich unbedingt holen, vor allem in Person von Daniel Birovka. Und dann ist es so zustande gekommen. Es war allerdings so geplant, die erste hat er dann in der zweiten Liga gespielt, dass ich zu 60 gehe in die zweite, die damals Regionalliga gespielt haben, also quasi in die U23 und dann langsam aufgebaut werde für die erste quasi, die ja damals noch in der zweiten Liga war. Und dann kam es natürlich ganz anders, wie man es von den Löwen kennt. War ja dann das Thema mit dem Zwangsabstieg aus der zweiten Liga. Und sozusagen wurde dann, ähnlich wie es jetzt ist, die damals zweite Mannschaft, die in der Regionalliga gespielt hat, also hauptsächlich mit ein paar, die dann extern geholt wurden, wurde die U23-Mannschaft dann zur ersten 60er-Mannschaft. Und dann, genau, sind wir mit der Mannschaft in der Regionalliga angetreten, mit dem Ziel sofortiger Wiederaufstieg.
Und ihr habt es geschafft. Und ich meine, du hast in der Regionalliga dann einen Einsatz gehabt. Gegen Garching ist es, glaube ich, wenn ich das Zeichen richtig entziffer.
Richtig,
Ja.
genau,
Ein
das
Kurzeinsatz
stimmt.
von 2 Minuten, aber dafür im bayerischen Toto-Pokal, wo ihr leider ausgeschieden seid, in dem Fall leider gegen
Glaube, das war
Bayreuth,
in
da hast du
Bayreuth, ja,
64
genau.
Minuten gespielt.
Genau, richtig. Ich war in dem Jahr brutal oft verletzt. Ich kam schon verletzt im Sommer, noch mit den Verletzungen, die ich aus der vorherigen Saison von Landshut mitgenommen habe, war eigentlich die komplette Sommervorbereitung verletzt. Und habe es ewig mitgezogen. Ich hatte eine Muskelverletzung nach der anderen. War dann zwischenzeitlich aber immer mal wieder fit. Und wir haben dann mit der zweiten in der Bayernliga gespielt. Haben uns da immer wieder Spielpraxis geholt. Und wie gesagt, die Löwenmannschaft war damals natürlich sehr, sehr stark. Wir hatten ja Spieler drin. Timo Gebhardt, sensationell. Übrigens der beste Spieler, glaube ich, mit dem ich je zusammengespielt habe. Dann mit dem Sascha Mölders, mit dem Jan Mauersberger, also da waren schon Kracher in dieser Mannschaft drin und es war natürlich auch sehr, sehr viel Druck drauf. Also die Löwen mussten ja wieder hoch in dem Jahr, weil sonst weiß man nicht, ob es mit dem Verein überhaupt weitergegangen wäre. Und deswegen wurde da natürlich auch hauptsächlich auf ältere Spieler gesetzt und auf junge Spieler dementsprechend wenig oder sehr wenig Rücksicht genommen, was natürlich auch irgendwo verständlich war.
Ja, klar, definitiv, aber ich meinte, ich bin eher der Meinung, 60 hatte ja diesen Zwangsabstieg. Bau doch eine junge Mannschaft auf und bau mit Bedacht die Mannschaft auf. Weil wir haben ja da mit dem Investor, wir kennen die Geschichte, jetzt wieder der Zwangsabstieg, weil der Investor mal wieder gemeint hat, ich gehe jetzt. Und jetzt stehen die 60er genauso wie vor 10 Jahren knapp, 9 Jahren
Genau,
da
richtig.
und dürfen wieder bei Null anfangen. Bau doch eine gute Regionalligamannschaft auf, die sich über Jahre entwickelt, in die dritte Liga aufsteigt, da jahrelang sich entwickelt und dann vielleicht den Step wieder nach oben geht. Statt jetzt die Alten alle zu holen, direkt aufzusteigen und jetzt siehst du ja wieder, was passiert. Hatten im Sommer einen mega geilen Sommertransfer, Zeitraum mit Volland, Niederlechner,
Genau,
sind
richtig.
Achter geworden in der dritten Liga mit so einem Kader, wo eigentlich alles zerballern müsste in der Theorie. Vor allem, weil es ja einheimische Spieler sind mit Volland und Niederlechner, die Bock auf 60 hatten. Und jetzt stehst du wieder vor einem Trümmerhaufen und darfst wieder bei Null anfangen.
Genau, also du hast es sehr schön zusammengefasst. Es ist wirklich für Außenstehende eigentlich nicht zu begreifen, was in dem Verein los ist. Ich bin mittlerweile auch relativ weit weg. Aber es war natürlich damals schon so, auch in dem Jahr, wo ich droben war, man bekommt ja sehr, sehr viel mit und es waren, also was in dem Verein Störfaktoren auch von außen existiert haben, war eigentlich unfassbar. Es hat wirklich jeder gegen jeden, also außerhalb jetzt von der Mannschaft, jeder gegen jeden geschossen und gearbeitet, sodass dieser Verein einfach gar nicht zur Ruhe kommen kann. Und ich meine, die Ex-Trainer, die letzten Jahre da beteiligt waren, haben ja letztendlich nichts anderes gesagt, dass so unmöglich ist, dass 60 in die zweite Liga zurückkehrt, weil erst einmal der Verein zur Ruhe kommen muss und solange es die Störfaktoren von außen gibt oder auch innerhalb die Streitigkeiten, Streitereien, ja, ist oder tritt genau der Fall ein, der jetzt wieder eingetroffen ist, dass man eben anstatt in die zweite Liga geht, spielen wir jetzt aktuell wieder Regionalliga. Für die Fans ist brutal bitter. Was die letzten Jahre mitmachen haben müssen, kannst eigentlich, weiß ich nicht, da verlierst den Glauben am Fußball. Ist umso schade, weil 60 natürlich eine irre Fanbasis hat. Noch dazu bei uns in Bayern, auch in der Regionalliga, was in der Saison los war. Jedes Auswärtsspiel war komplett ausverkauft, da war die Hölle los. Was die geleistet haben, die Fans, oder wie die da durchgehalten haben, war völlig irre. Aber wie gesagt, umso bitterer ist es für die, dass jetzt leider wieder der Gang in die Regionalliga angetreten werden muss. Ja, kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, wenn man da wirklich mit Herz dabei ist, was das für die Löwenfamilie bedeutet.
Ja klar, definitiv. Für die Fans tut es mir am meisten leid, für die Spieler, die wirklich am Verein hängen oder behangen sind, auch. Aber wie ich damals mit einem aktuellen Mitspieler, Basti Meier, in der Folge gesagt habe, 60 ist und bleibt ein Chaos-Club und es wird erst besser, wie du auch sagst, wenn die ganzen Strukturen und Störfaktoren von außen weg sind. Und da kommen wir wieder zu meinem zusammengefassten Punkt. Baue jetzt
Genau.
ein, zwei Jahre in der Regionalliga ein Team auf mit Jugendspielern und erfahrenen Spielern, um dann langsam Step by Step wieder hochzukommen. Aber wenn du wieder zu schnell hochkommst, wir sehen es ja jedes Jahr, die Regionalligisten aus Bayern, die aufsteigen, steigen meistens direkt wieder ab und dann hat 60
Genau.
wieder Chaos. Deswegen baue erstmal zwei Jahre in der Regionalliga was auf, bevor du direkt wieder hoch willst.
Richtig, genau so ist es. Und mein Mann braucht ja nur die Transferpolitik anschauen. Wenn ihr jeden Sommer gehen 11 Spieler und ich hole 12 neue, da stimmt ja irgendwas nicht. Also, wie gesagt, ich muss halt mal mit ein bisschen mit Hirn und mit Bedacht der Mannschaftsarbeit und wie du vorher gesagt hast, vielleicht ein Mix aus jungen und älteren Erfahrenen mit Bezug zur Region. Und das, glaube ich, ist auch ein entscheidender Punkt, wenn du Spieler holst, wirklich, die Bezug zum Verein haben, zur Region, die aus der Jugend kommen, dieses ganze Leben. Und nicht nur, hört sich jetzt blöd an, irgendwelche Söldner, die für ein Jahr kommen und im Sommer weiß ich eh, der ist wieder weg. Dann wird es natürlich schwierig. Und wie gesagt, wenn ihr jeden Sommer 11 Spieler austauscht, wie soll denn da eine Mannschaft aufbauen? Oder wie soll da ein Trainer sauber arbeiten und über 1, 2, 3 Jahre irgendwas aufbauen können? Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, definitiv. Bevor wir dann zum nächsten Wechsel kommen, ich gebe jetzt nur ein Beispiel. Schweinfurt 05 ist zwar direkt wieder abgestiegen, aber wenn du dir den gesamten Kader anschaust, da waren so viele Spieler mit direktem Bezug aus Schweinfurt. Johannes Geis ist zurückgekommen. Winsheimer ist zurückgekommen. Beide Schweinfurter. Dann hast du mit Loris Bausenwein einen Jungen aus der eigenen Jugend, der auch aus der Umgebung kommt. Lustigerweise auch mein Nachnamensvetter.
Okay.
Hatten wir auch schon einen Podcast. Ja, aber da hattest du so viele Spieler aus der Region, Unterfranken, somit auch Schweinfurt und Umgebung. Natürlich sind sie wieder direkt abgestiegen, aber die haben versucht, sich ein Bild auch zu machen mit Spielern aus der eigenen Region. Und wie du auch
Genau.
schon sagst, soll 60 doch auch machen. München ist eine große Base vom BV, vom Standort her. Die können doch da zig Spieler holen. München ist eine große Stadt. Wir reden ja nicht von einer kleinen Stadt oder so einem Dorf, sondern wir reden von München. Da gibt es bestimmt genügend Kinder, die wohl zum Beispiel beim FC Bayern runterfallen und bei den 16ern perfekt aufgehoben werden, um da über die Jahre dann was aufzubauen in der Jugend.
Definitiv. Und ich glaube, das wird von den Fans, du hast jetzt eben Schweinfurt angesprochen, mehr honoriert, wenn ihr mit einer Mannschaft spielt, die wirklich, wo die Fans auch einen Bezug oder sich damit identifizieren können. Und dann glaube ich, ist auch klar, ist immer bitter, wenn man wieder absteigt. Aber ich glaube, das merkt man dann auch an den Zuschauerzahlen, dass die Fans wirklich, wenn sie sich mit der Mannschaft identifizieren, trotzdem ins Stadion kommen und den Zuschauerschnitt halten. Ja, weil man eben die Leute jetzt nicht kennt, aber wie gesagt, einfach einen anderen Bezug dazu hat. Und ich denke, das wird 60 vielleicht nicht im ganz großen Stil, aber in einem kleinen Rahmen, dass man da irgendwie mehr Bezug zu den Spielern schafft oder Spieler aus der eigenen Jugend wieder öfters die Chance gibt, sehr, sehr, sehr gut tun.
Definitiv. Und dann können wir nur von der Ferne die Daumen drücken, dass die 60er irgendwann mal wieder stabil in den Profibereich zurückkehren, ohne Chaos, ohne Nebengeräusche. Aber du hast dann nach dem einen Jahr gedacht, okay, jetzt sind wir zwar in die dritte Liga aufgestiegen, bei mir lief es jetzt, wie du auch schon gesagt hast, verletzungstechnisch, Und so, und dass sie die ganzen Alten dabei hatten, nicht so gut, und bist nach nur einem Jahr 1860 München zurück in die Heimat, zu deinem, sag ich mal, deiner Homebase, zur Spielvereinigung Landshut. Wieso hast du dich nach nur einem Jahr dazu entschieden, wieder zu gehen?
Genau, das war so. Ich hatte natürlich wirklich ein solches Jahr aufgrund von Verletzungen etc. Und war dann eben, ich hatte noch ein Jahr Vertrag bei 60. Tatsächlich, und habe den aber dann selber, wollte ich den auflösen und wollte wieder zurück mit meinen Kumpelspielen, einfach wieder befreit, wollte dann zurück nach Landshut. Ich hatte unzählige Angebote von anderen Regionalligisten, haben auch mit einigen damals konkret verhandelt, aber ich wollte dann wieder zurück nach Landshut und habe dann tatsächlich, was auch ein Grund war, oder auch der Hauptgrund, ein Studium angefangen in Landshut, und genau, habe dann einen Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen gestartet.
Ja, perfekt. Also hast du dich nicht nur dazu entschieden, dass du halt eben jetzt studierst und in Landshut studierst, sondern einfach wieder befreit, Fußball zu spielen. Das war ja genau, das ist ein Wiederholungsbild jetzt in deiner bis jetzt zu den Stationen, weil nach dem FC Bayern bist du ja auch zurück, um einfach wieder befreit, Fußball zu spielen.
Genau, du hast es gesagt. Es ist dann einfach was anderes, weil, wie gesagt, es ist immer sehr, sehr viel Druck dabei. Und es ist auch so, dass man, es gibt Typen oder Spieler, die fühlen sich wohl bei großen Vereinen oder in der Großstadt oder wie man es auch immer nennt. Und dann gibt es Typen, die halt vom Dorf kommen. Und ich war schon immer einer, der relativ nah bei der Familie sein wollte, der immer seine Freunde, sein Umfeld gebraucht hat. Das war mir immer sehr wichtig, und nur dann habe ich auch immer gute Leistungen abrufen können. Das hat sich irgendwie so ein roter Faden durch meine ganze Karriere bisher durchgezogen. Immer wenn ich mich nicht so wohl gefühlt habe oder mich irgendwas gestört habe, dann hat mir das auch meine Leistung auf dem Fußballplatz beeinträchtigt. Und wie gesagt, ich war immer ein Typ, der immer nah an der Family sein wollte, immer sein gewohntes Umfeld braucht hat. Und von dem her war das dann naheliegend. Und wie gesagt, der Hauptfaktor war eben, dass ich dann das Studium in Landshut gestartet habe.
Ja klar, also Wohlfühlen ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Fußballer, weil Fußball ist ja auch Emotionssport. Fühlst du dich nicht wohl in der Mannschaft, in der Stadt? Merkt man das auch, wenn man probiert, professionell zu bleiben, aber irgendwann nagt es an einem, und wenn man es dann nicht mehr losbekommt, dann ist eh schon zu spät. Deswegen ist der Schritt, glaube ich, auch einfach gut, wieder erstmal zwei Schritte zurückzugehen, um dann eben, ich fasse jetzt mal die zwei Jahre zusammen, weil das ist das eine Corona-Jahr, wo keiner mehr drüber reden will, weil es lang genug gedauert hat, bis wir wieder frei waren, und vor allem im Amateursport.
Genau, richtig.
Du bist dann zum, wie schon so oft erwähnt heute, zum TSV Buchbach gewechselt, aber jetzt interessiert es mich schon. Es war die Corona-Saison. Wir durften nicht spielen, wir waren daheim eingesperrt. Ich meine, andere haben das Bundesland verlassen, um weiter Fußball zu spielen. Da kennst du bestimmt den einen oder anderen, wo auch bei uns zu Gast war. aber wie ist es dazu gekommen, dass der TSV Buchbach auf dich aufmerksam geworden ist, obwohl eigentlich durch Corona gar nichts mehr ging?
Das war so, ich bin mit dem TSV Buchbach, und da muss ich jetzt einen Namen nennen, es war der Anton Bobenstädter, der da lang Trainer war, sportlicher Leiter, eigentlich Mann für alles. Buchbach wollte mich schon seit der A-Jugend haben. Wir waren wirklich jedes Jahr oder alle paar Monate im Austausch, haben wir dann telefoniert und habe Anton schon öfter mal vertröstet gehabt, dass ich wieder nicht komme, und wieder habe ich ihm abgesagt und wieder habe ich ihm abgesagt. Und dann war es für mich einfach so, dass ich unendlich Bock habe. Also ich muss dazu sagen, ich habe in meiner Karriere mit dem Wechseln eigentlich immer das gemacht, auf das, was ich aktuell Bock hatte. Ich habe mir immer da nach dem Bauchgefühl leiten lassen. Und damals hat es mich gepackt. Ich wollte unbedingt nochmal Regionalliga spielen. Und dann hat es sich eben angeboten, dass ich nach Buchbach gehe, weil man das natürlich auch hier aber parallel oder nebenbei studiert. Das ist relativ gut vereinbaren war. Und dann habe ich gesagt, komm, da greifen wir uns nochmal an. Und so ist es zustande gekommen, dass ich dann letztendlich nach Buchbach gegangen bin.
Und in einer ersten Saison merkt man es halt einfach, dass Regionalliga ein anderes Niveau ist als Landesliga, weil im ersten Jahr Buchbach 13 Einsätze, 0 Tore in der Liga, 0 Vorlagen in der Liga und nur im Toto-Pokal in der ersten Runde ein Tor, eine Vorlage. Also wenn man die Jahre davor schaut, immer mindestens 3 bis 5 Tore oder mehr, aber im ersten Jahr Buchbach gar nichts.
Genau, das war so. Ich war da auch noch relativ oft verletzt. Ich war das komplette erste halbe Jahr verletzt. Ich war dann da wirklich ein halbes Jahr in der Reha in München beim Schmidtlein Oliver. Ich habe da fast oben gewohnt. Ich war wirklich jeden Tag in der Reha und war tatsächlich so, ich war zu dem Zeitpunkt kurz davor, mit Fußball aufzuhören, weil ich ständig Muskelverletzungen gehabt habe und es ist einfach nicht besser worden. Und dann habe ich gesagt, das nagt ja dann auch an einem und mental ist man irgendwann wirklich an einem Punkt, wo man sagt, auf gut Deutsch gesagt, leckt es mich jetzt alle am Arsch. Das macht keinen Sinn mehr. Aber Gott sei Dank habe ich nie aufgesteckt oder nie aufgegeben und habe mir da selber rauskämpft aus dem Loch. Durch Unterstützung auch, muss ich wirklich sagen. Ich weiß noch, wie im Buchbach mit dem Anton beieinander gesetzt bin und habe gesagt, Anton, du, das macht keinen Sinn mehr. Ich höre auf, ich beende meine Karriere. Und dann hat er gesagt, Tobi, das machen wir nicht. Du kriegst von uns alle Zeit der Welt, was definitiv nicht selbstverständlich ist. Und dann wurde ich wirklich Stück für Stück in der Saison langsam aufgebaut. Und das war dann eben der ausschlaggebende Faktor, dass danach, dass man danach sozusagen explodiert ist.
Ja, definitiv, weil das Jahr dann drauf, deine erste volle Saison, sage ich mal, dann ohne Verletzungen, 30 Einsätze, 11 Tore, 8 Vorlagen, also fast 20 Scorer in 30 Spielen, eine überragende Leistung und vor allem, dann würde ich sagen, war das deine Breakout-Season in der höchsten Amateurklasse Bayerns.
Ja, definitiv. Wie gesagt, das war wahrscheinlich mit mein bestes Jahr, das ich gespielt habe, noch dazu auf dem Niveau. Wir hatten eine unglaublich coole Mannschaft, wir hatten immer eine gute Kabine, wir haben uns untereinander brutal gut verstanden, es waren relativ viele Jungs aus der Region auch da. Wir hatten in Buchbach sensationelle Spiele tatsächlich mit vielen Zuschauern gegen Bayern, die Derbys gegen Wacker etc. Aber wie gesagt, das war definitiv das Jahr, wo ich dann so richtig explodiert bin. Und hat das Jahr war sensationell, auch natürlich im Winter, als der Uwe Wolf gekommen bin. Wir waren ja tatsächlich am Rande des Abstiegs und dann ist der Uwe Wolf gekommen, der mich persönlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat, der mir vom ersten Tag an brutal viel Vertrauen geschenkt hat. Und dann kann man das natürlich auch mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen zurückzahlen.
Ja, definitiv. Also selbst das Vertrauen vom Trainer in einen braucht man ja auch, wie auch vorhin mit der Heimat. Fußball ist, wie gesagt, auch Vertrauenssache. Und wenn der Trainer dir vertraut und du merkst es, dann zeigst du es mit Leistung und das hast du auch gezeigt. Und Buchbach ist ja eh so ein Phänomen. Mal Mittelfeldmannschaft, mal gegen den Abstieg. Wie du auch ja vorhin gesagt hast, diese Sommerpause war ein Luxus für dich wegen 3 Wochen am Stück. Weil dann kommen wir ja dann einfach zur Saison 23/24 schon. Das war dann eine letzte Regionalliga-Saison für Buchbach mit dem Fastabstieg. Und da in der Zeit hatte ich, glaube ich, sogar Bene Ort auch im Interview, der Nils, also mein Kollege. Und er meinte, das war eine richtig komische Saison. Von Anfang an irgendwie nicht so gut gestartet, dann auf einmal auf dem Relegationsplatz gelandet. Relegation war jetzt auch nicht so überzeugend, man musste sich da auch durchkämpfen. Wie hast du die Saison gesehen?
Es war tatsächlich so, wie es der Beni, übrigens Grüße an Beni, der ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, wir sind immer noch in Kontakt. Es war genauso, wie es der Beni schon beschrieben hat. Wir hatten damals ja in der vorherigen Saison wirklich enorm viel Energie reingesteckt, dass wir die Klasse noch halten. Und dann war Sommerpause und wir hatten dann ein paar schwerwiegende Abgänge tatsächlich. Haben aus meiner Sicht auch die nicht wirklich ersetzen können, haben dann relativ viele junge Spieler aus der Bayernliga, Landesliga geholt, wo schon klar war, dass das schwierig wird, dass wir auf das Niveau wieder kommen, auf dem wir davor waren. Und wir hatten auch einen neuen Trainer. Und es hat dann einfach alles nicht so gegriffen und funktioniert, haben dann, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Punkte geholt aus wie vielen Spielen. Wir waren auf jeden Fall letzter, vorletzter. Dann wurde der Trainer gewechselt, dann hat der Ali Petrovic, der eigentlich noch Spieler war, hat dann die Mannschaft übernommen und hat dann seine Schuhe an den Nagel gehängt, und haben bis zum Winter auch uns irgendwie durchgemurkst und waren dann wirklich im Winter fast abgeschlagen Letzter. Aber wie wir es in Buchbach nicht anders gekannt haben, aufgeben war nie Option. Und haben es dann tatsächlich in der Rückrunde, wie auch immer, ist nach wie vor ein Wunder eigentlich, in die Relegation geschafft. Und dann war dann der Relegationsmodus mit den Dreiergruppen. Wir waren mit Bamberg und Eichstätt in der Relegation und haben dann, glaube ich, das Hinspiel in Buchbach gegen Eichstätt 1-1 und im Elfmeterschießen gewonnen. Und parallel hat dann im zweiten Spiel Bamberg gegen Eichstätt gewonnen, auch im Elfmeterschießen. Und dann war klar, das Spiel in Bamberg reicht beiden ein Punkt. Und das Spiel ging dann komischerweise 0-0 aus.
Man kann auch sagen, nicht Angriffspakt, wie es in der Zeitung stand. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, weil es war die Saison, wo lustigerweise der Nils den Bene interviewt hat, ich den Ali
Okay.
Petrovic. Ich habe nämlich den Petrovic noch gehabt, wo er noch spielender Co-Trainer war, bevor er aufgehört hat. Und Tobi Stoßberger hatten wir auch noch in der Saison, glaube
Ah,
ich, im
cool.
Interview.
Okay. Ja, Wahnsinn.
Und dann habe ich natürlich Buchbach ein wenig mehr verfolgt und es war ja dann, wie du schon sagst, diese Dreier-Relegation, Bamberg, Eichstätt und ihr. Lustigerweise, Tabelle, wenn ich mir aufmache, alle unentschieden, 2 Punkte jeder, aber durch dieses komische Elfmeterschießen am Ende des Tages seid ihr gerettet, was natürlich auch wichtig war für den Standort Buchbach, weil ich glaube, wenn Buchbach runtergegangen wäre, wäre es schwierig geworden, wieder hochzugehen.
Absolut, definitiv, das war klar, wir müssen unbedingt die Klasse halten, weil es einfach enorm schwierig ist, weil die Bayern League eben auch brutal stark ist, dass man da den sofortigen Wiederaufstieg schafft und Buchbach ja mittlerweile zum Repertoire der Regionalliga gehört, seit dem Gründungsjahr dabei. Und wie gesagt, letztendlich Buchbach unabsteigbar aus der Regionalliga. Und wir haben es auch dieses Mal, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wie wir es gemacht haben. Aber wir haben es irgendwie geschafft, dass wir tatsächlich die Klasse noch halten.
Ja, und nach der kraftzehrenden Saison hast du dich entschieden, zum SV Erlbach zu wechseln. Jetzt kommt natürlich die Anekdote, was ich vorhin gesagt habe. Buchbach ärgert die Kleinen, Hashtag Vizemeisterschaft. Du bist gegangen und sie holen einfach überraschend und überragend die Vizemeisterschaft. Lag es vielleicht an deinem Transfer?
Wahrscheinlich ist es an mir gelegen, ja, tatsächlich. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, was da passiert ist. Nee, man muss sagen, der Petrovic hat das natürlich sehr, sehr gut gemacht. Er hat natürlich einen brutal guten Draht zu den Jungs gehabt. Das hat man natürlich auch in der Rückrunde schon gemerkt. Er hat die Spieler natürlich in- und auswendig kennt, und hat die sehr gut eingestellt. Es sind dann wirklich auch ein paar gute Spieler wieder dazugekommen, die höher gespielt haben. Dass natürlich dann so gut läuft, war, glaube ich, für jeden überraschend oder nicht absehbar. Aber wie gesagt, ich sage es immer wieder, umso schöner, wenn die kleinen Dorfvereine die Großen ärgern können. Und da merkt man halt, dass in der Liga, ja, wie gesagt, auch die kleinen Vereine, weil da spielen ja genauso gute Fußballer wie bei den größeren Vereinen, sage ich mal. Letztendlich kann jeder jeden schlagen, aber umso schöner ist dann, wenn die Dorfvereine die Großen ärgern.
Ja, definitiv. Und ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Ich habe letzte Saison dann mit dem einen oder anderen Regionalligaspieler gesprochen. Und wir waren alle positiv überrascht, dass Buchbach da echt Vizemeister geworden ist. Und am Ende meiner Meinung nach auch verdient war. Wer am Ende nach 34 Spieltagen unter den ersten zwei, drei Plätzen steht, hat es am Ende verdient. Egal, ob es mit Spielglück war oder Entscheidungen von Schiedsrichtern, egal wie, wenn du am Ende da oben stehst, hast du es einfach verdient. Und Buchbach hat es verdient, dafür ist das Jahr ja wieder eher Buchbach-like gewesen.
Ja, wie gesagt, man kämpft natürlich auch mit begrenzten Mitteln. Also man darf das immer nie vergessen, wenn man die Budgets vergleicht mit den Mannschaften, die vorne dabei sind, dann ist nach wie vor eine unfassbare Leistung. Das kann man gar nicht hoch genug einordnen, dass man sich jahrelang in der Liga hält, mit den ganzen Profivereinen. Wie gesagt, das Budget und da kommen auch viele andere Faktoren, die Rahmenbedingungen etc., alles dazu. Aber wie gesagt, Buchbach gehört einfach in die Regionalliga, ist seit Zeitbeginn dabei und hoffentlich bleiben sie noch lange da oben.
hoffe ich natürlich auch, weil ich meine, ich finde es, wie du auch schon sagst, so ein kleiner Verein hält sich seit der Gründung da in der Liga zwar auch mal oft gegen den Abstieg gespielt, aber halten sich, die können einfach dazu und mich freut es auch für so kleine Vereine wie auch Filzing oder wie sie nicht alle heißen, wenn sie sich so lange wie möglich da oben halten, weil es gibt doch nichts Geileres als für ein kleines Dorf in der höchsten Amateurebene zu spielen, was es überhaupt gibt, bevor der Profibereich startet.
Genau so ist es. Wie gesagt, es nehmen ja auch manche dann als Sprungbrett, die von Profivereinen aussortiert werden. Und wie gesagt, die Regionalliga ist einfach sensationell gute Liga. Da spielen Spieler, ich traue mich fast sagen, wir haben ja da auch immer oft drüber geredet, ich sage 70-80% davon, sagen wir mal 70, die in der Regionalliga spielen und früher bei Profivereinen waren, hätten den Sprung mindestens in die zweite Liga schaffen können. Man braucht halt einfach immer sehr, sehr viel Glück oder wie gesagt, da kommen viele Faktoren dazu, warum es auch nicht gereicht hat und die meisten landen eben dann in der Regionalliga und deswegen ist die Liga halt auch brutal stark, weil wirklich irre viele gute Fußballer da unterwegs sind.
Ja, definitiv, definitiv. Und jetzt kommen wir zum letzten Wechsel, bevor wir dann wieder in der Aktualität sind. Du hast dich nach dem knappen Retten der Saison mit Buchbach eben dazu entschieden, wieder eine Liga drunter zu gehen, zum SV Erlbach, wie du vorhin schon gesagt hast. Wie kam es dazu und warum hast du dich dann entschieden, auf einmal die Regionalliga doch wieder zu verlassen?
Es war so, dass mein Vertrag in Buchbach ausgelaufen ist. Und ich in dem Jahr angefangen habe, nach dem Studium, ich habe dann nach dem Bachelor noch meinen Master gemacht, zu arbeiten. Und der Wechsel nach Erlbach ist tatsächlich zustande gekommen, weil mein Bruder, der da vorher ja auch in Buchbach war mit mir, ein Jahr davor schon zum SV Erlbach gewechselt ist und ich dadurch mitbekommen habe, wie cool der Verein ist. Und die sind ja in dem Jahr Bayernligameister geworden. Und so ist der Kontakt auch zustande gekommen. Und dann habe ich mich mit den Verantwortlichen getroffen und die wollten mich wirklich unbedingt holen, auch der Trainer etc. Und dann war das für mich relativ schnell klar, wenn man so eine Wertschätzung bekommt, muss man das fast machen. Wir haben uns dann relativ schnell geeinigt, auch über die Rahmenbedingungen. Und wie gesagt, der Hauptfaktor war natürlich, weil mein Bruder schon unten war. Und ich dadurch natürlich viele Insights hatte und auch wusste, was in der Mannschaft los ist und wie cool der Verein ist. Und es hat sich wirklich tatsächlich 1:1 bestätigt.
Ja, und ich glaube, es ist nach so langer Zeit mal wieder geil, mit seinem Bruder richtig zusammenzuspielen, um den Aufstieg, wie du ja gesagt hast. Du hast in der einen Saison Relegation gegen den Abstieg gespielt, in der anderen Saison drauf, um den Aufstieg. Ihr seid Dritter geworden in der Saison hinter Memmingen und 60-2. Aber 60-2 durfte ja nicht hoch, wahrscheinlich wegen diesem Ligenabstand, was es damals war,
genau, in der Regelung. Genau.
Deswegen seid ihr in die Relegation und ihr seid verdammt knapp gescheitert.
Genau, es war, also jetzt muss ich ein bisschen vorweggreifen, das Jahr in Erlbach war ganz eng aneinander mit dem letzten Jahr wahrscheinlich mit oder vielleicht sogar das schönste Jahr in meiner Karriere. Muss man einfach so sagen, den Zusammenhalt, den wir da hatten in der Mannschaft, die Wertschätzung, die man im Verein bekommen hat, die Stadion, der Rasen, die Anlage, es war wirklich alles eigentlich perfekt oder zu perfekt fast. Und i-Tüpfelchen ist dann leider abgegangen, dass wir die Relegation gegen Herrn Kofen verloren haben, wobei das zwei sensationelle Spiele waren von den Zuschauerzahlen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was den Amateursport bei uns in der Region ausmacht. Das Spiel in Erlbach war Zuschauerrekord mit 2500 Zuschauern restlos ausverkauft. Und in Hankhofen werde ich nie vergessen, waren glaube ich auch 2500 Zuschauer, war auch ausverkauft. Und es waren vorm Stadion, vorm Anpfiff, sind noch 400 oder 500 Zuschauer gestanden, die einfach nicht mehr ins Stadion gelassen wurden, weil sie nicht mehr reingepasst haben. Allein deswegen, das waren wirklich zwei irre Spiele, sehr knappe Spiele auch. Ich glaube, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, aber uns ist einfach der letzte Punch nach vorne ein bisschen abgegangen. Hankhofen hat sehr gut verteidigt und haben es dann auch letztendlich verdient geholt.
Ja klar, aber ihr könnt ja trotzdem am Ende des Tages stolz auf euch sein. Ich meine, ihr habt das Hinspiel daheim knapp 1-0 verloren und in Hankhofen 1-1 gespielt. Also es war wirklich auf Messerschneide. Ein Tor hat gefehlt, dass ihr die Verlängerung erreicht. Und dann hätte es vielleicht geklappt. Aber ich meine trotzdem, Erlbach ist es. Also ich bin ja eher aus der Bayernliga Nordseite, so Mittelfranken. Kenne ich jetzt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Riesenverein ist. Und deswegen ist es, glaube ich, trotzdem noch mein Highlight, überhaupt die Chance zu erhalten, die Relegation zu spielen und die dann so eng zu halten. Wie du schon sagst, da muss auch der Zusammenhalt in der Mannschaft stimmen am Ende des Tages, dass es eben auch für so ein Highlight reicht.
Definitiv, du hast das angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner Erlbach hat. Lass 1.800, 1.900 sein, wenn überhaupt. Und im Stadion sind dann 2000 Zuschauer, also quasi Heimspiel war das ganze Dorf war am Fußballplatz und das haben wir einfach gemerkt, die ganzen ehrenamtlichen Helfer, alle haben dazu geholfen, wie gesagt, das war ein Zusammenhalt, der seinesgleichen sucht, das hat sich ja die ganze Energie und Euphorie, die wir da hatten, hat sich einfach auf die Mannschaft übertragen und die leisten da unten seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit und entwickelt sich stetig weiter. Jetzt haben sie auch Stadion Regionalliga tauglich gemacht, das wäre jetzt dann der nächste Step. Wie gesagt, ich drücke ihnen die Daumen, dass sie schaffen, aber nächstes Jahr natürlich gegen uns. Wir spielen ja nächstes Jahr gegeneinander, das sind natürlich für mich zwei absolute Highlight-Spiele, da sollten die Punkte dann schon bei uns im Land zu bleiben.
Definitiv. Da ist der Ehrgeiz als Fußballer, glaube ich, zu groß, um die Punkte herzuschenken und vor allem auch, wenn man es vielleicht dem Gegenüber gönnen würde. Aber ich schaue mir gerade die Tabelle von letzten Jahr an von Erlbach. Das sind aber schon teilweise echt weite Auswärtsfahrten, ne, für eine Amateurliga.
Ja, absolut. Es sind wirklich ein paar Auswärtsfahrten dabei, wobei es heuer, glaube ich, leichter ist, weil Nördlingen rausgefallen ist. Ich glaube, die weiteste Fahrt für uns ist jetzt tatsächlich, also mit Landshut nach Kottern. Kottern im Allgäu ist ziemlich die weiteste. Memmingen ist ja hochgegangen, das war auch noch immer weit. Ansonsten ist tatsächlich vieles im Raum München und es ist heuer relativ überschaubar. Wir sind mit Erlbach auch, vor allem wenn es dann unter der Woche oder am Freitag irgendwo auswärts spielst, hättest Mittag von der Arbeit raus, steigst im Mannschaftsbus ein und fährst los. Also wie gesagt, der Aufwand ist schon groß, den man auch in der Liga betreibt.
Ja, definitiv. Und ich meine, in Nördlingen war ich in der überbetrieblichen Ausbildung damals in der Lehre. Deswegen war ich gerade so irritiert, warum die in der Bayernliga Süd spielen, was ja eher Richtung München geht, statt Richtung Franken oder Nürnberg.
Genau, genau. Und heuer haben sie jetzt eben durch die ganzen Aufsteiger aus Niederbayern, Rosenheim ist ja noch auf, beziehungsweise Oberbayern, aber ist ja auch alles relativ südlich, Rosenheim, Wasserburg etc. ist jetzt heuer Nördlingen eben rausgeflogen und wieder in die Nord eingeteilt worden. Und ich glaube, aus Nördlingen Sicht ist man da wahrscheinlich jetzt auch nicht böse, weil man hat natürlich, wenn man jetzt mal den Spieß umdreht und aus Nördlinger Sicht das betrachtet, natürlich sehr, sehr weite Auswärtsfahrten, das fast jedes Wochenende.
Ja, ja, definitiv, definitiv. Aber wenn ich so überlege, ich fahre aus Wolgersdorf, wo ich herkomme, knappe Stunde nach Nördlingen und ich wohne ja eigentlich eher in Richtung Nürnberg als Richtung irgendwo anders und deswegen da anderthalb Stunden maximal und wenn man so denkt, aus dem Münchner Raum bis nach Nördlingen ist schon eine sehr, sehr gute Fahrt, also sehr weit vor allem.
Ja, absolut. Du hast es gesagt, also wie gesagt, das wird ja oftmals von Außenstehenden unterschätzt. Man sieht ja immer nur die Spiele und dann das Ergebnis, aber was da für ein Aufwand dahinter steckt, den die Spieler da zum Teil im Amateurbereich, in der Bayernliga, auch in der Regionalliga betreiben, die parallel arbeiten. Also das ist zum Teil schon wirklich nicht ohne und es geht sehr viel Freizeit drauf. Aber wie gesagt, die Zeit opfert man ja gerne, weil es ja einen Spaß macht und sonst würde man es ja nicht machen.
Definitiv, und der Satz ist auch das perfekte Ende für den zweiten Teil. Wir sind das erste Mal in diesem Jahr bei über einer Stunde jetzt aktuell. Wir sind bei 68 Minuten, Stand jetzt. Und jetzt kommt natürlich noch ein dritter Teil. Die meisten Fragen habe ich versucht, während des Gesprächs mit einzubauen. Also wir haben schon sehr viel beantwortet. Aber jetzt kommt natürlich so Standardfloskeln noch, wo ich von dir auch gern höre, weil du meintest ja, du kommst aus Landshut, bayerischer Raum. Welcher Verein war als Kind oder vielleicht heute noch dein Lieblingsverein?
Ganz ehrlich, war tatsächlich der FC Bayern. von klein auf, allein schon durch die Familie wächst man da natürlich rein oder wird es einem mitgegeben. Flacht natürlich in der Jugend immer mal wieder ein bisschen ab. Man findet dann auch ausländische Vereine sehr cool. Bei mir war es damals tatsächlich Liverpool. Bis heute noch, was einen so ein bisschen fasziniert. Klar, aber wenn man dann auch bei den Löwen war und den Löwenkosmos so mitbekommt, zieht es einen auch in den Bann. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe hier und hier meinen Lieblingsverein. Man fiebert mit den Bayern mit in der Champions League definitiv, aber eben auch mit den Löwen. Und wie gesagt, ich habe jetzt da keinen Verein, wo ich mich so brutal reinbeiße oder jetzt jedes Spiel schaue, weil man ist selber genug am Fußballplatz und unterwegs. Und ich bin dann wirklich so, dass ich sage, ich muss am Wochenende nicht auch noch Fußball sehen. Man ist dann ganz froh, wenn man auch mal abschalten kann und andere Dinge tun kann.
Definitiv, glaube ich, kenne ich auch noch. Aber ich schaue aktuell nur noch einen Club und es war es. Früher war ich wirklich jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag am Sofa gesessen mit der Freundin. Ja, aber mittlerweile bin ich froh, wenn ich meinen Club schauen kann und es war's.
Ja, genau. Ja, und man muss ja dazu sagen, wie gesagt, ich glaube, die müssen aufpassen mit den ganzen kommerziellen Dingen, die den Fußball beeinflussen. Jetzt, man kriegt sie aktuell bei der WM wieder mit. Man rückt schon ein bisschen ab von der Basis, also von den Fans, das eigentlich am Fußball ausmacht. Da schauen wir tatsächlich, ich höre es immer wieder, die Leute schauen sich lieber Bayernliga, Regionalliga, vielleicht noch dritte Liga an, weil sie sagen, da können sie sich noch identifizieren mit dem Fußball, mit den Spielern, mit den Vereinen, aber alles drüber, was dann auch Richtung Bundesliga geht, wird immer schwieriger. Wie gesagt, man kann es mittlerweile im Fernsehen gar nicht mehr alles anschauen. Man braucht mittlerweile 3 Kanäle, keine Ahnung. Und das finde ich eigentlich schon erschreckend, auch bei uns in Deutschland, wo Fußball Volkssport Nummer 1 ist, dass man es den Kindern nicht möglich macht, weil es gibt einfach Familien, die sich die Kanäle, die man braucht, um bestimmte Spiele zu schauen, nicht leisten können. Und dann wird es den Kindern verwehrt, dass man irgendwie seinen Idolen im Fernsehen nachfiebert. Und das, finde ich, macht einen schon ein bisschen nachdenklich oder eigentlich traurig.
Definitiv. Ich meine, früher, natürlich hast du da Pay-TV-Sender gebraucht, aber du konntest viel auch im Free-TV schauen. Mittlerweile brauchst du ja 100 Abos,
ja, es ist
um
so.
Genau. Einen Wettbewerb zu schauen. Und deswegen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe nur Sky.
Genau.
Und mehr hole ich mir nicht.
Ja. Nee, genau. Wir auch. Also wir haben mit der Family ein Abo, aber wir haben auch genau einen Sender, wie du gesagt hast, und den Rest sehe ich auch nicht ein. Ist mir auch nicht wert, weil, wie gesagt, ich finde es einfach schwach, dass man das, keine Ahnung, den jüngeren Generationen verwehrt. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich klein war, kam Champions League, alles, ZDF oder keine Ahnung wo, kam alles im Free TV schauen, und das, finde ich, wäre eigentlich der richtige Weg, aber ja, so ist natürlich schwierig.
Ja, klar. Aber es Geld regiert die Welt. Siehe
genau,
die Weltmeisterschaft
leider,
so in der USA, genau. Dass so ein Land die Weltmeisterschaft bekommt. Lassen wir das Thema, weil sonst verpassen wir
das Deutschlandspiel. Ich wollte gerade sagen, da haben wir noch eine Stunde, wenn wir da reingehen.
Ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir schon zu den letzten Fragen. Wie gesagt, die meisten haben wir während der Folge beantwortet. Und zwar, du hast ja gemeint, du hast mal bei der einen oder anderen Folge reingehört, aber du hast wahrscheinlich das Ende nie gehört. Ich möchte
von dir. Tatsächlich nicht.
Ich möchte von dir deine Top 11 hören. Deine Top 11 soll aus 11 Spielern natürlich bestehen, deswegen 11. Und ich brauche von dir ein System und natürlich 11 Spieler mit Position. Du kannst selber entscheiden, wie du es machst. Manche machen eine Weltelf, manche hauen ihre Kumpels mit rein, manche mischen das mit Kumpels und Weltstars. Also mir ist das leicht, du kannst dich auch selber aufstellen, solange ich von dir 11 Spieler und ein System habe.
Das hättest du mir ja vorher sagen müssen, da hätte ich mir 2 Tage Gedanken machen können.
Definitiv
nicht. Na Spaß, da zaubert man schnell was zusammen. Natürlich keine Weltelf, natürlich nur mit Leuten, mit denen ich gespielt habe. Jetzt schon an alle, wenn ich einen vergesse auf die Schnelle, verzeiht es mir bitte. Sagen wir, start mal, keine Ahnung, 4-3-3. Stelle natürlich meinen Bruder ins Tor. Stehe Andreas in der Verteidigung. Hau ich mal rein ins Boot. Alexander Fischer vom SV Erlbach. Dann Tobias Rewitzer, Spielvereinigung Landshut. die beiden Innenverteidiger, Rechtsverteidiger Jonas Wieselsberger, Linksverteidiger Dominik Weiß, also Jonas Wieselsberger aktuell TSV Buchbach, Dominik Weiß, Spielvereinigung Landshut. Dann im Zentrum auf der 6 Nimjan Basti Meier, sensationeller Kicker, ist echt ein Privileg unter ihm oder dass er unser Spielertrainer ist. Genau, Basti Meier auf die 6. Dann Doppel 8 nehme ich mit rein. Ich nehme mich jetzt selber nicht mit rein, auch wenn ich in der Mannschaft natürlich gern mitkicken würde. Nehme Lukas Bieberger mit rein, auch aktuell Spielvereinigung Landshut. Und jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Nehme ich noch mit rein an Maximilian Sammerer, auch SV Erlbach. Und dann brauchen wir noch einen Dreiersturm. Jetzt wird spannend. Dann nehmen wir definitiv mit rein an Kenneth Siegel, auch Spielvereinigung Landshut. Und jetzt brauchen wir noch einen linken und einen rechten Außenstürmer. Muss ich kurz ein bisschen, gib mir schnell eine Minute, kurz überlegen.
Kein Problem.
Wenn wir da mit reinhauen, dann nehme ich mal auf der rechten Bahn, nehmen wir mal einen Staff Tobias, TSV Buchbach. Und auf der linken Seite nehmen wir einen Marius Suschko, mit dem ich damals in Landshut noch gespielt habe.
Perfekt.
Meinen ersten Herrn, ja.
11 Spieler sind und ein paar Namen sagen mir sogar was. Und jetzt nicht nur, weil ich mir die Aufstellung natürlich von Landshut mehrfach angeschaut habe vor uns.
Ja, ist ja klar. Ist ja logisch. Nee, perfekt.
Dann
ich glaube, die Mannschaft wäre gar nicht mal so schlecht.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, oberes, so in der Mitte oben Bayernliga, unten Regionalliga, so eine Mischung, weil du hast ja nicht so eine Mischung gemacht aus.
Definitiv. Definitiv.
Und mich als Spielertrainer draußen, ja, läuft es.
Das wollte ich gerade sagen, ich gebe dann von außen die Kommandos, die anderen sollen laufen.
Jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, da kannst du auch mal gleich deinen Kopf einschalten, sage ich mal, und überlegen, weil ich will, also wir wollen von jedem Gast eine Empfehlung, wen du für einen Podcast empfiehlst.
Hui, das ist eine gute Frage. Wen empfiehlt man da? Wir hätten da Bock drauf. Was ist denn euch lieber, einer aus der aktuellen Mannschaft oder einer von Erlbach? Da habt's noch gar keinen.
Ist uns da, wir sind da recht offen. Hauptsache, da hat jemand viel zu erzählen und hat Lust, auch viel zu erzählen.
Dann würde ich fast vorschlagen, jetzt überlege ich kurz, empfehle ich mal Christoph Obermeier vom SV Erlbach, der glaube ich hätte da Bock drauf. Der kann einige Anekdoten erzählen, ist jetzt auch schon lange in Erlbach und kann da bestimmt ein paar coole Insights geben, was da abgeht und was da los ist.
Perfekt, ist
weil vom Buchbach habt ihr ja schon einige gehabt und jetzt von Landshut auch. Dann machen wir da mal eine neue Riege auf.
Definitiv, habe ich mir jetzt vermerkt. Und ja, du hast recht, mittlerweile haben wir schon einige aus verschiedenen Vereinen. Wie gesagt, wie allein von Buchbach habe ich ja, glaube ich, schon 4 Stück aufgezählt.
Ja, genau. Ja, was ja cool ist, weil, wie gesagt, dann haben wir ein bisschen einen Vergleich und kann es besser einordnen, was da und da abgeht. Das ist immer sehr, sehr interessant.
Ja, definitiv. Und jetzt zum wirklichen Abschluss, weil wir in 57 Minuten Anstoß haben.
Jawohl.
Gehören jetzt dir als Gast die letzten Worte.
Ich bedanke mich natürlich recht herzlich. War super angenehmes Gespräch. Wie gesagt, ich finde es immer cool, wenn man von der Amateurseite einfach ein paar Anekdoten erzählen kann. Und wie gesagt, behalte es bitte bei. Interviewt noch viele Leute, weil ich glaube, dass sie das wirklich viele, viele Leute aus der Region oder viele junge Leute aus der Region auch reinziehen, weil es einen wirklich interessiert, was in dem Verein oder bei den Spielern so abgeht. Man kriegt es einfach so immer nicht ganz mit, was die Jungs immer so treiben oder machen. Von dem her ist immer interessant. Wie gesagt, vielen Dank für das angenehme Gespräch. War sehr entspannt, sehr locker. Und ich hoffe, man sieht sich vielleicht irgendwann am Fußballplatz mal.
Jahrelang wurde Diego Forlan als Chancentod verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.